Und am gleichen Morgen bin ich da erwacht, die kleine Nebenwohnung hell erleuchtet und um mein Bett herum im Halbkreis schwarz gekleidete Polizisten mit Brustpanzern und Waffen. Und dann musste ich mich vor den Polizisten anziehen. Das war eigentlich so mit die schlimmste Demütigung meines Lebens, weil auch mich Polizisten auf die Toilette begleitet haben, mich bewacht haben, wie eine Terroristin. Ich weiß nicht, wie viel da waren, vielleicht 25, 30, und das ganze Haus auf den Kopf gestellt, alles ausgeräumt. Also wir sind einer Willkür ausgesetzt, die ist unbeschreiblich.
Weil dieses Regime hat faschistische Tendenzen. Ich will das demokratische System wiederhaben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung wiederherstellen.
Grüezi wieder an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute habe ich eine fast schon Weltsensation. Ich habe das Ehepaar Elsässer bei uns im Programm bei Weltwoche Daily Spezial. Es ist dies Herr Jürgen Elsässer, der Chef, Herausgeber des verbotenen Magazins Kompakt in Deutschland, und seine Ehefrau Dr. Stefanie Elsässer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht erste Frage, Herr Elsässer, wie ist das? Der Stand nach diesem Sololauf von Frau Innenministerin Nancy Faeser, wie geht es weiter? Wo stehen wir bei diesem Verbotsverfahren rund um Ihr Magazin Kompakt?
Ja, das Magazin ist zerschlagen, die ganze Mannschaft ist zerschlagen und in Arbeitslosigkeit. Das Arbeitslosengeld fließt nicht, ich bekomme sowieso keins. Und deswegen ist erstmal der Atombombenabwurf von Frau Faeser gegen Recht und Gesetz geglückt. Allerdings sind unsere Anwälte sehr aktiv. Wir haben ein Anwaltsteam von etwa 10 Leuten. Wir haben eine Eilverfügung angestrengt gegen das Verbot, gegen die Durchsuchung und gegen die Beschlagnahmungen. Das Verbotseilverfahren steht jetzt unmittelbar vor dem Urteil. Ich rechne noch im August mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Wenn wir dieses Eilverfahren gewinnen, dann wird das Verbot auf Eis gelegt. Das heißt, wir können weitermachen als Kompaktmagazin, als Kompakt TV. Alle geraubten Kapitalien und Gegenstände, Wertgüter der Firma und auch von Privatleuten müssen dann zurückgegeben werden. Falls wir nicht obsiegen im Eilverfahren, dann bleiben wir verboten bis zum Abschluss der Hauptsacheverhandlung. Das kann sich aber 3 oder 4 Jahre hinziehen. Ich bin optimistisch, dass wir auf jeden Fall gewinnen. Aber wenn wir erst in 3 oder 4 Jahren gewinnen werden, dann ist natürlich das ganze Projekt Kompakt kaputt.
Was mir aus dem Ausland, aus der Schweiz aufgefallen ist, das Magazin Kompakt wurde zwar verboten, allerdings kriecht da ein neues Magazin hervor, sprießt aus dem Boden, das sich Nancy nennt. Jetzt sagen natürlich viele, da hat der Elsässer einen regelrechtigen Coup gelandet. Was hat es mit diesem Magazin Nancy auf sich? Wer steckt dahinter? Sind Sie es? Und wenn ja, wie haben Sie das gemacht?
Also, um es vorwegzuschicken, Nancy, übrigens mit Ä geschrieben, ist ein Produkt nicht von mir, ich habe damit nichts zu tun, sondern ist eine Produktion eines anderen Verlages, nämlich des Verlages, der die Wochenzeitschrift Demokratischer Widerstand herausgibt, eher linksorientiert eigentlich, mit den Chefs Hendrik Sodenkamp und Anselm Lenz. Diese beiden beherzten Redakteure haben gesagt, wir wollen diesen Schlag gegen Grundgesetz und Pressefreiheit nicht zulassen. Wir bringen jetzt die Inhalte der August-Ausgabe von Kompakt, die nicht mehr erscheinen durfte, in unser eigenes Produkt Nancy ein. Das heißt, endlich kann der Bürger lesen, was er nicht lesen sollte, nämlich die Inhalte von Kompakt, wo es ja heißt, von der Bundesregierung, böse Rechtsextreme, Antisemiten, Rassisten und so weiter und so weiter. Und jetzt kann sich jeder ein objektives Bild machen, was wir wirklich geschrieben haben und wofür wir stehen und gestanden sind. Diese Ausgabe hält sich an das Kompaktverbot. Das heißt, wenn man sich die Konstruktion des Schlages von Frau Faeser anschaut, dann richtet er sich nicht gegen Kompaktmagazin. Die Ministerin hat gesagt, ich habe Kompaktmagazin verboten. Das steht in ihrer eigenen Verbotsverfügung nicht drin, sondern sie hat verboten, die dahinterstehenden GmbHs, also Verlagsfirmen. Mit dem Trick hat sie diese verboten, dass sie diese Firmen, diese Verlage als Vereine definiert hat und als Vereine verboten hat, ohne Rücksicht auf Artikel 5 Grundgesetz, Presse- und Meinungsfreiheit. Außerdem wurden verboten die Logos von Kompakt, die Symbole von Kompakt, die sogenannten Wortbildmarken. Aber okay, Nancy wird nicht von den verbotenen GmbHs herausgegeben, sondern von einer völlig anderen Verlagsgesellschaft, die seit 4 Jahren selbstständig existiert. Und Nancy enthält nicht die verbotenen Wortbildmarken, sondern nur die nackten Inhalte, die nicht verboten sind. Deswegen ist es legal, alle Juristen sagen, es ist legal, aber so wie Frau Faeser agiert im Augenblick auf einem neofaschistischen Trip, muss man in Rechnung stellen, dass sie auch da zu einem Verbot schreiten könnte. Das wäre der zweite Schlag gegen Grundgesetz und Pressefreiheit. Unmittelbar vor wichtigen Wahlen am 1. September und 22. September in östlichen Bundesländern. Ich weiß nicht, ob sie so dumm sein wird, das auch noch zu riskieren.
Frau Elsässer, Sie waren, so wie ich das verstanden habe, so wie Sie mir das beschrieben haben, Sie waren Produzentin, aber allerdings auch so ein bisschen in der operativen Leitung des Kompaktmagazins, haben da betrieblich sehr viel gemacht. Mit was rechnen Sie jetzt? Was wird Nancy widerfahren? Was hören Sie? Was glauben Sie? Wird das auch verboten? Wird es nicht verboten? Was glauben Sie?
Naja, ich glaube erstmal gar nichts. Und wir müssen abwarten. Ich denke, es ist wirklich eine 50-50 Entscheidung. Ich denke schon, dass es in unserem Land noch demokratische Kräfte gibt. Und an dieser Zäsur, die am 16. Juli 2024 an der Kompakt Magazin GmbH und auch an der Filmproduktionsfirma Konspekt Film GmbH exekutiert worden ist, an dieser Zäsur wird sich zeigen, in welche Richtung es geht.
Erzählen Sie vielleicht mal, Sie waren da auch maßgeblich betroffen, was viele nicht wissen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war ja nicht eine Razzia nur gegen Sie, Herr Elsässer. Da waren insgesamt, glaube ich, wenn ich richtig mitgeschnitten habe, waren 10 Personen oder 10 Häuser betroffen, unter anderem auch Sie, Frau Elsässer. Beschreiben Sie mal diesen Morgen, was ist Ihnen da widerfahren? Was haben Sie sich auch gedacht, als Sie plötzlich diese Polizisten vor Ihrer Türe gesehen haben?
Eine Halluzination. Ich habe mich in der ersten Minute gefragt, was habe ich gestern Abend gegessen? Irgendetwas, das Halluzinogene auslöst. Es ist nur eine kleine Nebenwohnung in Hessen. Die habe ich schon seit 20 Jahren. Und die halte ich noch und ich fahre so alle 6, 7, 8 Wochen mal hin, weil ich da Termine habe, Familie habe, Freunde habe, ne, und fahre mal so für 2, 3 Tage hin und halte mir die noch. Und das ist rein privat. Ja, und dann hatte ich auch wieder mal die Fahrt nach Hessen angetreten und am gleichen Morgen, als auch mein Mann unsanft in Falkensee geweckt worden ist und das berühmte Bademantelfoto entstand in seiner Haustür, war ungefähr um dieselbe Zeit auch bei mir was los. Und zwar bin ich da erwacht, die kleine Nebenwohnung hell erleuchtet und um mein Bett herum im Halbkreis schwarz gekleidete Polizisten mit Brustpanzern und Waffen. Und da habe ich natürlich im ersten Moment gedacht, das ist eine Verwechslung oder ich habe eine Halluzination. Dann habe ich schnell bemerkt, es ist keine Halluzination, die stehen tatsächlich da. Ich soll aufstehen, konnte ich aber nicht, weil ich schlafe nackt. Und dann sage ich, ich kann nicht aufstehen, ich bin ein Nacktschläfer. Ja. Und dann warf mir aus dem Wäschepuff eine Polizistin ein T-Shirt hin. Und dann musste ich mich vor den Polizisten anziehen, das war mir sehr peinlich. Das war eigentlich so mit die schlimmste Demütigung meines Lebens, muss ich ehrlich sagen. Weil auch mich Polizisten auf die Toilette begleitet haben, mich bewacht haben, wie eine Terroristin. Und ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich fühle mich unschuldig verfolgt. Und ich weiß nicht, wie viel da waren, vielleicht 25, 30, und das ganze Haus auf den Kopf gestellt, alles ausgeräumt, sogar Kontoauszüge aus den 90er Jahren. Dann meine eigenen Ersparnisse, ganz privat, ich konnte das nachweisen, das ist kein Firmeneigentum, das ist privat, das habe ich, Online-Banking können Sie nachschauen, vor 4 Wochen abgehoben, ich mache gerne mal so einen Zuwachssparen, ich sammle Münzen, das sind teilweise Geburtstagsgeschenke, Hochzeitsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, wir haben alles mitgenommen, alles. Sie haben mich also auch privat ausgeräubert, und das, was jetzt noch nachwirkt, das ist, dass ich in meinem Land überhaupt kein Sicherheitsgefühl mehr habe, dass ich jeden Moment damit rechnen muss, nimmt man mir vielleicht morgen die Ohrringe ab, verhaftet man meinen Mann, was kann passieren? Also wir sind einer Willkür ausgesetzt, die ist unbeschreiblich, und ich freue mich, dass ich hier bei euch in der Schweiz bin, weil hier kann ich jetzt erstmal ruhig schlafen.
Wie ist es, Frau Elsässer, wenn einem der Staat vorwirft oder zumindest mal sie dazu verdächtigt, gesichert rechtsextremistisch zu sein?
Eine Frechheit sondergleichen. Ich bin Christin. Ich habe mich so oft auch immer christlich ausgesprochen, auch in den Sendungen. Ich habe niemals in Wort und Schrift, noch nicht mehr in Gedanken, irgendetwas Fremdenfeindliches, Antisemitisches, Homophobes, Rechtsextremistisches behauptet und geschrieben. Also das ist einfach eine Frechheit. Aber das ist ja auch der Grund, warum gegen uns keine Strafanzeigen vorliegen, zum Beispiel wegen Volksverhetzung, weil man da nichts findet. Und ich darf jetzt vorwegnehmen, dass wir den Bericht bekommen haben, der mehrere tausend Seiten stark ist, wurde vieles geschwärzt, aber einiges auch nicht. Und da haben mich schon die Randbemerkungen der Verfassungsschutzleute teilweise wirklich in Angst und Schrecken versetzt. Es waren ein paar Neutrale dabei, nein, wir können das nicht, weil das hat der Spiegel auch schon so geschrieben, da können wir nichts machen und so weiter. Dann schreibt dann der Nächste drunter, können wir hier nicht etwas israelfeindliches, schrägstrich antisemitisches einfügen? Und das ist natürlich auch meine Sorge, dass manipuliert wird, weil es wurde ja auch bisher schon im Mainstream, in den politischen Medien gelogen. Wurde ihm da irgendwas unterstellt mit diesem Hausmeister, der alle paar Wochen mal da war, ein AfD-Mitglied, der sich mal angeboten hat, einen Rasen zu mähen. Und dann werden einfach irgendwelche Wörter aus dem Zusammenhang gerissen, zusammengebastelt. Es wird etwas unterstellt, was überhaupt nicht stimmt. Und wir müssen uns dagegen zur Wehr setzen. Also ich möchte jetzt nicht nur in dieser defensiven Verteidigungshaltung bleiben. Ich möchte auch nach vorn gehen und das alles aufräumen. Ich lasse sowas nicht auf mir sitzen.
Wie möchten Sie diesen Gegenangriff starten? Also rein juristisch gesehen?
Oder? Ja, juristisch natürlich. Und das werden wir noch mit unseren Anwälten besprechen.
Herr Elsässer, der Hauptvorwurf geht ja eigentlich gegen Sie, gegen Kompakt. Sie sind der Kopf dieses Magazins. Was ist eigentlich Ihr ganz grundlegendes Motiv? Worum geht es Ihnen? Wofür steht vielleicht diese Person, die da verboten wird? Sie werden verboten mit Ihrem Magazin. Um was geht es Ihnen?
Also ich habe ja immer wieder gesagt, und das ist jetzt auch Teil der Verbotsbegründung, ich bin für den Sturz des Regimes. Daraus wird dann konstruiert, ich sei für den Sturz des demokratischen Systems. Aber mein Motiv ist genau umgekehrt. Ich will das demokratische System wiederhaben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung wiederherstellen. Und das Regime hat diese Grundordnung geschreddert und die Demokratie in den letzten Jahren kaputt gemacht durch immer neue Übergriffe gegen die Grundrechte, nicht nur bei Corona, nicht nur bei der Grenzöffnung, sondern auch jetzt bei der Vorbereitung eines Krieges gegen Russland. Das sind alles Punkte, die ich offen ausgesprochen habe. Und die natürlich die Sympathie weiter Teile der Bevölkerung gefunden haben. Und das hat die Gegenseite sehr nervös gemacht, unsere steigenden Reichweiten. Also um nur ein Beispiel zu nennen, Kompakt TV, unsere tägliche Sendung am Abend 20 Uhr, hatte im März 2023 ungefähr 30.000 Zugriffe. Und ein Jahr später, im März 2024, waren es schon über 1 Million. Das heißt, wir haben die Reichweite in 12 Monaten verdreißigfacht, und das hat dem Regime Angst gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sagt er Regime, wieso sagt er das Regime und nicht einfach Regierung? Ich denke, dass wir eine Art Blockparteiensystem haben wie in der DDR. Das heißt, ob jetzt die Ampel regiert oder ob die CDU wieder rankommt, das ändert gar nichts an den Mechanismen, weil im Grunde sind sich die Altparteien alle einig und sie wollen die Vertretung der Opposition und die Vertretung von im Osten der Mehrheit der Bevölkerung, nämlich die AfD, ausgrenzen und am liebsten auch verbieten. Ja. Das ist eine Struktur wie in der DDR. Und deswegen sage ich, wir haben hier ein Regime, das sich den Staat, das sich des Staates bemächtigt hat.
Ja.
Und dadurch ist die Demokratie ausgehebelt worden. Ich will die guten Seiten der Bundesrepublik zurück.
Und wie stellen Sie sich quasi diesen Regimesturz, wie Sie das nennen, den Sie da herbeisehen, wie stellen Sie sich den ganz konkret vor? Wie soll der ablaufen?
Also auf jeden Fall gewaltfrei und friedlich. Mein Vorbild ist die friedliche Revolution in der DDR im Herbst 1989. Das heißt, das Volk hat sich zu Hunderttausenden auf den Straßen von Leipzig, Dresden, Ost-Berlin gezeigt. Das hat die Verunsicherung in das SED-Regime gebracht. Die haben sich dann angefangen zu streiten und mussten dann sozusagen eine Übergangsregierung in Form des runden Tisches installieren. Und diese Übergangsregierung hat dann zum ersten Mal in der DDR-Geschichte freie und faire und offene Wahlen vorbereitet im März 1990. Und bei diesen Wahlen wurde wirklich Volksstimme in Wahlergebnissen sichtbar.
Ja.
Und dann gab es natürlich anstelle des SED-Regimes, das vorher war, gab es endlich eine plurale Volkskammer, so hieß ja das DDR-Parlament, und eine neue zusammengesetzte Regierung. Mhm. Also friedliche Revolution muss auf der Straße angestoßen werden, aber dann natürlich parlamentarisch, rechtsstaatlich in Wahlen ratifiziert.
Mhm. Frau Elsässer, Sie sind jetzt quasi aufgrund Ihres Mannes, aufgrund dieses Magazins sozusagen zum Verdachtsfall geworden, sozusagen mitgegangen, reingeschlittert. Sind Sie eigentlich ein politischer Mensch oder würden Sie sagen, ja, das ist jetzt irgendwie wie so aus Zufall, dass ich da als Bürgerin da ins Visier genommen werde? Wie ist Ihnen da zumute?
Naja, dass ich mehr in die Politik gekommen bin, auch in politische Themen, hat natürlich mit meinem Mann zu tun, aber es war auch schon vorher so. Und wir denken mal an das große Unrecht, das so vielen Menschen widerfahren ist in der Corona-Zeit. Und auch, dass unser Grundgesetz, das uns eigentlich vor diktatorischen Vorstößen eines Regimes schützen soll, vorher auch schon ausgehebelt wurde, 2015.
Du warst ja auch in der CDU.
Ja, ich war auch mal in der CDU, meinem Vater zuliebe. Ich komme aus einer CDU-Familie. Und,
aus West-Berlin, habe ich mir sagen lassen?
Nein, ich bin aus Nordhessen.
Nordhessen.
Ja, und ich bin aber parteilos. Ja, ich bin parteilos, muss ich noch mal dazu sagen. Und ich vertraue auf die konservativen Kräfte, auch in der AfD, weil ich die AfD für die einzige Opposition halte, die viele ehrliche Kräfte um sich herum versammelt. Und auch ich sage, wir wollen das System stürzen, das Regime stürzen, Komma, bitte jetzt nicht den Nebensatz weglassen, weil wir uns eine vernünftige Regierung wünschen, die ideologiebefreit ist. Mhm. Und ich habe das mal so betrachtet, dass wir inzwischen mit dieser Ideologie der absoluten Gleichheit leben. Und diese absolute Gleichheit ist natürlich unmöglich. Wir Menschen sind nicht alle gleich gut und gleich böse und so weiter. Und wenn eine Ideologie unmöglich ist, braucht es Schuldige. Und die Schuldigen sind die Oppositionellen, die Widerständler. Und wenn Sie mich darauf ansprechen, zu denen gehöre ich eben auch, und zwar schon seit mehreren Jahren, auch schon bevor ich bei Kompakt eingestiegen bin. Und diese Schuldigen sollen weg. Die müssen weg. Ja, und die werden jetzt nach und nach in Angriff genommen, will ich mal sagen. Es geht letztendlich auch um das AfD-Verbot. Aber wenn das durchgeht, was jetzt am Beispiel Kompakt und Konspekt exekutiert worden ist, dann muss ja jeder Fensterbauer, jede Fensterbau GmbH um die Existenz fürchten, wenn sie mal in einem AfD-Büro ein Fenster einbauen. Dann kann man sagen, böse, böse, du bist keine GmbH, du bist jetzt ein Verein mit diesem schmutzigen Trick aus einer GmbH, eine Vereinigung und daraus dann einen Verein zu machen, um es verbieten zu können. Und was dazu kommt, was immer wieder nicht so in die Öffentlichkeit kommt, es wird das gesamte Firmenvermögen beschlagnahmt und verstaatlicht. Das heißt, so eine Fensterbau GmbH, die sitzt dann wirklich da mit nichts. Es wird alles beschlagnahmt, die Konten werden geschlossen, gesperrt, es wird die ganze Firma, auch wenn eine Halle im Eigentum ist oder auch ein Haus im Eigentum ist mit Büros, wir haben ja glücklicherweise gemietet, das wird alles beschlagnahmt und verstaatlicht. Das heißt, dann sitzt dann auch so ein Fensterbauer erstmal vor dem Nichts. Und es kann nämlich auch dann alle GmbHs treffen und nicht nur Presseorgane, die unliebsam sind. Wenn sich da andere Presseorgane auch nur ein Millimeter aus dem Fenster lehnen und diesen Sonnenstaat wagen zu kritisieren, wie wir das getan haben, auch mit einer knallharten Sprache, die musste ich mir auch ein bisschen aneignen. Kompakt hat eine knallharte Sprache gehabt und hat sie noch, ne, im Herzen. Dann müssen auch andere Presseorgane fürchten, verboten zu werden. Ja. Und wir hoffen, dass sich die demokratischen Kräfte, die es Gottlob noch gibt in unserem Land, durchsetzen. Mhm. Ich denke, das wird sich jetzt zeigen.
Sie haben die Situation beschrieben eines unzufriedenen Bürgers, regierungskritisch, der sich nicht mehr richtig verstanden fühlt. Was glauben Sie, was ist das ganz große Missverständnis gegen Sie oder gegenüber Ihnen? Wieso werden Sie da zu etwas hochstilisiert, was Sie eigentlich nicht sind? Wo liegt da das Missverständnis?
Das ist eine gute Frage und die kann ich mir eigentlich nur auf einer höheren Ebene beantworten. Ich kann natürlich mit meiner Vernunft, mit meinem Verstand diese bunte Diktatur nachvollziehen. Ne? Wir haben uns alle lieb und wir wollen jetzt hier eine bunte Multikulti-Gesellschaft und offene Grenzen und wir sind alle Menschen und so weiter. Das können wir alle nachvollziehen, diese Agenda. Wir haben dagegen gehalten, dass wir für diese bunte Diktatur unter dem Dach der Ideologie der absoluten Gleichheit über 13.800 Messerangriffe im Jahr nicht in Kauf nehmen und auch nicht tägliche Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen. Wir haben das so gesehen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, diese Menschen zu besseren oder zu guten Menschen zu machen. Das ist aus meiner Sicht Aufgabe des Schöpfers, Aufgabe Gottes, Aufgabe einer höheren Macht, aber nicht unseren. Und das ist dem System natürlich im Weg gewesen, dass wir immer wieder, auch wie die AfD, den Finger in die Wunde gelegt haben und haben gesagt, nee, so geht es nicht, wir können diesen Weg nicht weitergehen.
Was wäre dann, meine Sie haben auch Kinder, soweit ich richtig informiert bin, was wäre Ihre Idealvorstellung von Deutschland? Wie sollte das Deutschland der Gegenwart, vielleicht sogar auch der Zukunft aussehen? Was ist da in Ihrer Wunschvorstellung?
Meine Wunschvorstellung ist eine deutschländische Zivilisation, die alle Menschen, die sich an die Gesetze halten und die gut und gerne mit uns leben, auch mit unter das Dach nimmt. Und meine Wunschvorstellung ist, dass wir ein tatsächlich demokratisches, freiheitliches und friedliches und vor allem vernünftiges Deutschland haben, eine deutschländische Zivilisation, die alle mit ins Boot nimmt, die zu uns gehören. Und da mache ich gar keinen Unterschied.
Was ist Ihre Vision vielleicht für Deutschland, Herr Ilsäß?
Dass Deutschland wird wie die Schweiz. Also wir sind ja jetzt in der Schweiz schon einige Tage und man hat den Eindruck, also wir waren nicht in den Megastädten wie Zürich, aber in Städten von 50, 60, 80.000 Einwohnern, da sieht die Schweiz aus wie Deutschland vor 30 Jahren. Okay, es gibt Einwanderer, es gibt Multikulti, aber die Identität ist sehr stark und die Identität ist in der Lage, andere Kulturen zu integrieren. Das ist sehr vorbildlich und natürlich die direkte Demokratie, die uns in Deutschland auf Bundesebene verweigert wird, obwohl sie im Grundgesetz Artikel 20 seit 1949 versprochen und auch eine Lehrstelle dafür im Grundgesetz freigehalten wurde. Also mein Vorbild ist, Deutschland soll werden wie die Schweiz.
Ich habe über Sie gelesen, dass Sie eigentlich unisono gegen alles sind, was der Mainstream, was so die Obrigkeit, was so die Elite vorgibt. Sie sind eigentlich mal prinzipiell dagegen. Stimmt das eigentlich?
Genau. Also ich habe das oppositionelle Gen. Ja, also ich bin immer herrschaftskritisch. Und wenn ich merke, dass es so eine wie soll ich sagen, so eine intolerante Mehrheitsstimmung gibt, die Kritik und Opposition an den Rand drückt, dann bin ich spontan dagegen. Also zum Beispiel Corona, ja, in den ersten Tagen, also wir reden jetzt von Februar 2020, wusste ich auch nicht, was das ist. Das war für mich völlig neu. Ich habe mich nie mit Gesundheitsthemen beschäftigt. Ich bin auch von früher geimpft und so weiter, aus der Kindheit. Aber dann habe ich gemerkt, es baut sich hier so eine Stimmung auf, so eine Hysterie, so eine Panikmache, wo das Grundgesetz und die Grundrechte, körperliche Unversehrtheit, Recht auf Leben, nicht mehr vom Einzelnen definiert werden, sondern der Staat definiert. Und ein großer Medienblock sorgt für so eine volksgemeinschaftliche Diktaturstimmung. Und da sind bei mir sofort das oppositionelle Gen, hat sofort Adrenalin ausgeschüttet. Ja, und ich begann mich dann zu informieren bei Leuten, die jetzt wirklich nicht rechts sind, wie Professor Bakhti oder Professor Wodarg. Und ich war ja dann derjenige, der schon sehr frühzeitig den Begriff Corona-Diktatur erfunden hat. Das war ja der Titel meines Editorials von Kompakt, was ich im Anfang März 2020 schon geschrieben habe. Ja. Das ist auch ein Beispiel für unsere Sprache. Ja. Corona-Diktatur wurde ja später zum Unwort des Jahres erklärt, hat natürlich für viele Leute den Nagel auf den Kopf getroffen und in der Zeit zu einer wahnsinnigen Auflagensteigerung auch von Kompakt geführt.
Vielleicht die Frage an die Frau von so einem widerspenstigen, widerborstigen Typen. Wie geht man mit so einem Menschen um, der so, ja, so aufmüpfig, würden wir in der Schweiz sagen, der gegen alles aufbegehrt, das ihm da quasi in den Weg gestellt hat? Wie geht man dagegen oder damit um als Frau von so einem Mann?
Na, ich habe mich an den knallharten Kompaktstil gewöhnt, recht schnell. Und ich wusste auch, dass dann im Dezember 2021 Impfstreik, hast du zum Impfstreik aufgerufen, Corona-Diktatur. Und da gab es noch den Titel mit Lauterbach drauf, wollte den totalen Lockdown, ne, in Anlehnung an eine bestimmte Zeit. Und das hat ja dann dazu geführt, dass unter Haldenwang, dem neuen Bundesverfassungsschutzpräsidenten, dem Nachfolger von Dr. Hans-Georg Maaßen, der ja komplimentiert wurde, weil er die Hetzjagden in Chemnitz eben als das bezeichnet waren, was sie waren, nämlich es gab keine Hetzjagden in Chemnitz. Und dann unter Haldenwang wurde ja Kompakt in Augenschein genommen, wurde immer weiter hochgestuft, Verdachtsfall, Beobachtungsfall und so weiter. Und dann im Dezember 2021 fiel der Hammer, gesichert rechtsextrem. Da habe ich, wenn Sie mich das fragen, schon gesagt, wir müssen uns dagegen wehren. Ich wusste auch, dass wir ab diesem Zeitpunkt abgehört werden. Ja, ich habe aber doch fleißig rumtelefoniert, ich habe mir nie was dabei gedacht. Ich wusste, ich habe das auch gemerkt und das so knackt hat in der Leitung, dass sie alles abhören. Aber ich habe mir nichts Schlimmes gesagt. Ich habe nichts Schlimmes geschrieben. Und da hast du aber gesagt, nö, ach komm, gesichert rechtsextrem, wir machen ja nichts Schlimmes. Wenn Sie meinen, Sie müssten uns mal angreifen, dann wird vielleicht mal ein Artikel verboten. Zum Beispiel 2015, die Umvolkung beginnt. Mhm. Das war vor 9 Jahren, da gab es mal das böse Wort Umvolkung. Mhm. Natürlich kann man das so sehen als Bevölkerungsaustausch. Wenn Millionen Deutsche inzwischen das Land verlassen haben, Millionen wandern aber ein aus fremden Ländern, kann man das als Bevölkerungsaustausch, als Umvolkung interpretieren? Auch das ist von der Pressefreiheit gedeckt. Ja. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Revolution, eine friedliche Revolution, man muss uns auch rechtliches Gehör gewähren und uns das erklären lassen. Und wir haben nichts Schlimmes getan. Und da wir ja nie angegriffen worden sind, wegen Artikeln oder wegen irgendwas, gab es ja dann diesen katastrophalen Schlag am 16. Juli 2024. Ich glaube, eine andere Möglichkeit hatte das System nicht.
Und jetzt Sie als Familienchefin, als quasi weibliche Instanz, die über Herrn Jürgen Elsässer steht. Wie geht man mit einem Menschen um, der, wenn man selbst als Familienchefin A sagt, sagt er automatisch B. Wenn Sie sagen, wir fahren jetzt mit dem Auto, er sagt, nein, wir fahren mit dem Zug. Wie geht man mit einem Menschen, der so kritisch, der so aufbegehrend ist, wie geht man mit so jemandem um?
Jetzt musst du sagen.
Ja, Wir sind uns auch nicht immer einig. Wir haben auch immer viel diskutiert. Und meistens gebe ich nach, ne? Weil ich weiß, es hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck. Ich kann ihn auch nicht überzeugen, wenn er einmal einen Weg geht. Dann geht er den weiter und zum Beispiel auch bleiben wir im Land. Ich hatte ehrlich gesagt schon Gedanken, das Land zu verlassen, wenn auch nur für kurze Zeit. Das sind Gedanken, die vielleicht aus diesem Schockmoment herausgekommen sind, weil ich mich in meinem Land nicht mehr sicher fühle. Ich bin da nicht sicher. Ich wüsste gern mal, wann hört diese Beobachtung, diese Verfolgung auf. Wir sitzen irgendwo im Wald und essen mit zwei Mitarbeitern eine Portion frische Pfifferlinge. Dann orten die uns und kommt auf einmal Polizei und fährt die ganze Zeit hinter uns her. Wir werden verfolgt, beobachtet. Wir wissen nicht, wann kommt der nächste Schlag. Es ist ja kein Leben, wenn man so will. Und da habe ich dann in manchen Momenten, in denen ich mich sehr schwach fühle, gesagt, sag mal, wollen wir nicht einfach mal wenigstens für eine kurze Zeit das Land verlassen? Mhm. Wir haben ja auch Kontakt ins Ausland, in mehrere Länder, die uns auch politisches Asyl angeboten haben. Weil wir sind jetzt, wenn man so will, politisch verfolgt. Da ist mein Mann stur und sagt, nein, wir bleiben. Wir gehen auch nicht mal für 3 Monate weg oder für ein halbes Jahr oder für 2. Wir halten die Stellung. Wir sind jetzt auch nur kurz hier, fahren dann wieder zurück. Und da muss ich ihm sogar recht geben. Ich hätte mich gern jetzt mal 2-3 Monate zurückgezogen, um auch Kraft zu sammeln. Er hält die Stellung. Er kämpft jeden Tag. Außerdem haben wir um die 40% der Menschen hinter uns, die meisten sind auf unserer Seite, wenn man so will. Ja, wir erfahren so viel Solidarität und wir wollen auch die Menschen, die uns wohlgesonnen sind, die an unserer Seite sind, nicht im Stich lassen.
Heikle Frage, Herr Elsässer, ich weiß das. Aber ich weiß, dass Sie extrem kritisch sind, extrem aufbegehrend, extrem oppositionell. Gibt es irgendetwas an der aktuellen Bundesregierung, das Sie in der Sache gut finden?
Ui, das wird schwierig.
Ich fand es gut, dass sich der Kanzler Scholz in der Taurus-Frage zurückgehalten hat, muss ich sagen.
Das stimmt, das haben wir auch verteidigt. Ja. Wir haben gesagt, Scholz verteidigt hier die Restvernunft einer rationalen Außenpolitik gegen die Verrückten wie Baerbock, Habeck, Strack-Zimmermann und auch Pistorius, Verteidigungsminister. Das muss ich sagen, haben wir immer unterstützt. Ja. Aber ansonsten, wird es sehr schwierig. Es ist ja wirklich eine Regierung, die Deutschland zerstören will.
Und eine Frage habe ich auch noch. Wie würden Sie Rechtsextremismus definieren?
Also Rechtsextremismus ist eine politische Richtung, die den Faschismus wieder installieren will. Das ist für mich Rechtsextremismus. Und deswegen bin ich in meinem Selbstverständnis schon immer Antifaschist und gegen den Rechtsextremismus. Und ich sehe die Wiederholungsgefahr des historischen Faschismus heute in der links-grünen Richtung, angelehnt an diesen Ausspruch von Ignazio Silone, wenn der Faschismus wiederkommen wird, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern ich bin der Antifaschismus. Mhm. Also ich bin absolut gegen Rechtsextremismus und ich bin absolut gegen Faschismus und deswegen bin ich gegen das jetzige Regime, weil dieses Regime hat faschistische Tendenzen, die vor allem von Frau Faeser und von den Grünen repräsentiert werden, während andere, etwa in der FDP, noch ein bisschen bremsen.
Wenn man in so einem Verfahren ist wie Sie jetzt, dass man verboten wird, ich vermute, dass es kann existenzbedrohend sein, wenn einem Sachen unterstellt werden, vorgeworfen werden. Ich meine, Sie sind ein ursprünglicher Linker, fast schon Linksradikaler, kann man ja fast schon sagen. Haben für eine sehr, 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 sehr linke Zeitung auch geschrieben, werden jetzt als Rechtsextremer dargestellt. Wie machen Sie das, dass man da sich nicht selbst radikalisiert, dass man nicht völlig den Verstand verliert, den Kopf verliert? Was ist da quasi Ihr Rezept, um da noch unter dem Strich kühl im Kopf zu bleiben?
Naja, was schon hilft, ist die jahrzehntelange politische Erfahrung. Also Sie haben ja gesagt, ich war früher auf der linken Seite, sozusagen bis Mitte der Nullerjahre, und wurde dann aus der Linken exkommuniziert wegen sogenannter rechter Tendenzen und bin dann jetzt auf der Rechten verortet, obwohl ich für mich selber sage, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin Patriot. Mhm. Der Patriotismus ist keine Frage der Ideologie, das ist eine Herzensfrage. Ja. Aber die Frage, warum radikalisiert man sich nicht? Die Erfahrung macht's. Ich habe schon Zeiten erlebt, da war ich noch bei den Linken, da war die Angst, dass die halbe Linke als terrorverdächtige RAF-Unterstützer verfolgt wird, dass man nach Stammheim kommt und so. Und jetzt, wo meiner Frau diese Demütigung bei der Razzia widerfahren ist, habe ich mich erinnert an die Novelle von Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, wo ja derselbe Vorgang im Grunde auch eine unbescholtene Frau auf der Linken getroffen hat, die zufällig mit den falschen Leuten in Kontakt war. Also ich habe das sozusagen alles hinter mir. Und das bringt natürlich eine gewisse Gelassenheit. Und ich bin ja auch vom Typus her ein typisch, wie soll ich sagen, unterkühlter Mann. Also ich, meine Frau kann nicht schlafen. Ehrlich gesagt, ich schlafe gut. Ja, weil ich, okay, ich habe mein Ziel. Das Ziel ist der Sturz des Regimes, beginnend mit Frau Faeser. Und da mache ich einfach weiter.
Und mir hilft der Glaube.
Ja. Wollte gerade fragen, vielleicht auch privat, wie geht es jetzt weiter, Frau Elsässer? Wie leben Sie überhaupt? Wie kommen Sie zurecht? Wie kommen Sie auch durch den Alltag vielleicht?
Naja, wir versuchen jetzt alles neu aufzubauen. Wir müssen ja quasi in unseren mittleren Jahren oder in den älteren Jahren, ich bin Mitte 50, mein Mann ist 67, nochmal ganz von vorne anfangen. Ja. Und ja, es hilft ja nichts, dann in so schwachen Momenten auch mal rumzujammern, womit hat man das verdient? Man war sein Leben lang rechtschaffen, hat gearbeitet und dann steht man auf einmal vor dem Nichts und muss nochmal ganz von vorne anfangen. Wir sind ja keine 20 mehr, aber wir haben Pläne und wir sind stark, wir kämpfen. Und was mir auch hilft, ist der Glaube, weil das war ein solcher katastrophaler Einschlag in unser Leben. Man hat uns wirklich die Existenzgrundlage komplett unter den Füßen weggezogen und auch die Bedrohung durch die Erfüllungsgehilfen, ne, wir sind ja immer noch Bedrohung ausgesetzt, man weiß nie, was kommt, stehen sie morgen wieder vor der Tür oder übermorgen früh oder mitten in der Nacht oder ist an der nächsten Kreuzung eine Straßensperre mit 20 oder 30 Polizisten mit Brustpanzern und Waffen und verhaften ihn, nehmen ihn auch in U-Haft, wie so viele andere Oppositionelle und Widerständler, auch in der Corona-Zeit. Das kann alles passieren. Und dann besinnt man sich doch wieder auf ganz andere Ebenen der Betrachtung. Also ich habe das dann von einer ganz anderen Ebene betrachtet. Ich bin zum Beispiel auch gar nicht wütend oder zornig, sondern habe dieses Schicksal erstmal angenommen. Und dann habe ich sogar Mitgefühl gehabt mit Frau Faeser, auch mit den ganzen Erfüllungsgehilfen, egal ob jetzt in der Exekutive oder auch auf der Straße, wie diese Omas gegen rechts und so weiter, die immer so für dieses diktatorische System dann trommeln, habe da sogar Mitgefühl gehabt, denn auf einer höheren Ebene wird das für sie alle nicht ohne Folgen bleiben. Und wie für uns Menschen nichts ohne Folgen bleibt. Ja, und dass wir auch da ins Nachdenken kommen, na, was bedeutet diese Zäsur für uns, auch für die anderen? Und als ich so überlegt habe, weil ich sollte ja eine Rede halten bei den Querdenkern, wie ich das vermittle, ist ja auch schwer, dafür Worte zu finden, da segelte wie aus dem Nichts eine weiße Feder vor meine Nase. Du warst dabei, kam auf einmal eine weiße Feder. Da habe ich gedacht, Mensch, wir müssen auf die Zeichen achten, die guten Mächte sind bei uns.
Vielleicht noch als Schlusswort, Schlussfrage. Warum kommt es am Ende, fast schon ja biblisch gesprochen, warum kommt es am Ende trotz allem gut?
Es ist dann zu Ende, wenn alles gut ist. Und solange es noch nicht gut ist, zum Wohle aller, ist es noch nicht zu Ende.
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute, Herr und Frau Elsässer. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Weltwoche Daily ist Spezial. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.